Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Heute ist der zweite Weihnachtsfeiertag und da soll es natürlich in unserer Predigt mehr denn je um Jesus Christus gehen und um sein Kommen in unsere Welt. Während jedoch der bekannte Text aus dem Lukasevangelium und der eben gelesene Schriftlesung sich hauptsächlich mit dem Wie seines Kommens in unsere Welt befassen, wollen wir uns heute kurz Gedanken machen über einen Text aus dem 1. Timotheusbrief, wo es darum gehen soll und geht, warum unser Herr und Heiland in diese Welt gekommen ist. Das Wie und das Warum, die beiden Aspekte hängen eng miteinander zusammen. Denn Jesus hätte nicht können sein Volk retten von ihren Sünden, wenn er damals statt in absoluter Niedrigkeit vielmehr als strahlender Herrscher und richtender Gott auf die Erde gekommen wäre. Somit wollen wir ganz bewusst bei dem Warum seines Kommens auf diese Erde auch das Wie seiner Ankunft hier bei uns im Hinterkopf behalten und uns des Weiteren vor einer falschen Verklärung der Umstände seiner Geburt und einer unangebrachten Romantisierung von Stall und Krippe hüten. Beide, Stall und Krippe, waren Zeichen der unendlich großen Armut, die unser Herr und Heiland, der zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist, freiwillig, bewusst und gerne auf sich genommen hat, damit wir durch seine Armut reich würden. Und bedenken wir, dass die Welt beim ersten Weihnachten vor 2000 Jahren ähnlich kaputt war, wie sie sich uns heute darstellt. Mein großer Wunsch heute für die Predigt ist, dass wir die Tatsache der Geburt unseres Heilandes und Erlösers und die damit verbundenen Umstände nicht einfach als bekannt abhaken, sondern dass wir sie vielmehr ganz persönlich für uns annehmen, anerkennen und über die große Gnade Gottes staunen und in der Gewissheit gestärkt werden, dass unser Zustand, der von Natur aus total hoffnungslos und verdorben ist durch die Sünde, dass der nur dadurch beendet werden konnte, dass Gott von sich aus und aus lauter Gnade vom Himmel den Retter gesandt hat. Ja, noch mehr, dass er selbst unsere Gerechtigkeit darstellt und unser Retter ist. Nach all diesen Vorbemerkungen lese ich uns nun unseren Predigttext aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Im eigentlichen Sinne ist der Predigttext nur der Vers 15 aus dem ersten Kapitel. Ich möchte uns aber des Zusammenhangs wegen die Verse 12 bis 17 lesen und ich lese sie aus der Übersetzung Schlachter 2000. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für alle, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Der eben gelesene Abschnitt ist in meiner Studienbibel mit Gottes Erbarmen im Leben des Paulus überschrieben. Und selbst wenn sich die meisten Verse hier konkret damit befassen, wie die Gnade Gottes im Leben von Paulus gewirkt hat, so gilt doch der Vers 15 und nicht nur er, weit über Paulus hinaus und auch für uns, die wir uns heute im Namen des Herrn versammelt haben. In den Versen 12 bis 17 von 1. Timotheus 1 finden wir zunächst die Danksagung von Paulus dafür, dass Gott ihn in den Dienst eingesetzt hat. Ihn, der er zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Danach gibt uns Paulus einen Bericht über seine Bekehrung. Und das mit dem Ziel, die ihm widerfahrene so große Gnade Gottes zu rühmen. Genau in der Mitte dieses Berichtes finden wir nun unseren Predigtvers, der uns, wie schon angekündigt, das Warum des Kommens Christi Jesu in unsere Welt deutlich macht. Und am Schluss seines Berichtes über Gottes Erbarmen mit ihm stellt Paulus dann einen wunderbaren Lobpreis und erinnert uns einmal mehr daran, dass wir die Gnade Gottes nicht zum Selbstzweck empfangen haben, sondern vielmehr, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Weil er so wertvoll und schön ist und uns darüber hinaus eine gute Anleitung für unsere eigene Anbetung Gottes sein kann, will ich uns diesen letzten Vers dieses Abschnittes noch einmal lesen, bevor wir dann zu einer vertieften Auslegung von Vers 15 kommen wollen. Dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kommen wir nun also zu Vers 15, unserem Predigtext, und ich lese uns diesen Vers noch einmal vor. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Dieser Vers zerfällt, wie man leicht sieht, in fünf Teile. Und dadurch ergibt sich die weitere Gliederung fast wie von selbst. Dabei will ich aber die ersten beiden Teile aufgrund ihrer engen, wechselseitigen Verzahnung zu einem gemeinsamen Punkt zusammenfassen. Beginnen wir also mit: Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Weil Gott der Ewige und unwandelbar wie ein Fels ist, weil sein Tun vollkommen und alle seine Wege gerecht sind, weil er darüber hinaus ein Gott der Treue und ohne Falsch sowie gerecht und aufrichtig ist. Deshalb ist alles, was er uns in seinem von ihm selbst eingegebenen und für uns so überaus nützlichen Wort geoffenbart hat, glaubwürdig und aller Annahme wert. Und das umso mehr, als Gott ja nicht ist ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Und doch gibt es in Gottes zu 100% irrtumslosen Wort Bibelstellen, die, wie Paulus das auch so deutlich macht, von größerer Bedeutung sind als andere. Er betont hier, dass die Aussage unseres Predigtverses glaubwürdig ist. Eine entsprechende Formulierung findet man auch noch an anderen Stellen, in diesem und in folgenden zwei Briefen des Apostels Paulus. Und interessanterweise nur dort. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf einen sehr wichtigen Punkt und kündigt Aussagen an, die Lehren Schlüsselbedeutung zusammenfassen. Und das gilt umso mehr, als das Hauptthema des Wortes Gottes, das Kommen Christi Jesu in diese Welt und sein Erlösungswerk für eine gefallene Welt ist. Und eben gerade darum geht es ja im weiteren Verlauf unseres Verses. Gottes Wort ist ganz allgemein aller Annahme wert, eben weil Gott selbst es gesprochen hat. In direktem Kontrast dazu, sowie je länger, desto mehr, so wie es mir scheint, sind wir von wertlosen, unnützen und verlogenen menschlichen Worten umgeben und bringen sie vielleicht auch gelegentlich selbst hervor. Wir wollen deshalb aber keineswegs in den Irrtum verfallen, diese Tatsache auf das Wort Gottes zu übertragen und es bewusst oder unbewusst in eben genau die gleiche menschliche Schublade einzuordnen, wie die oben genannten überflüssigen oder gar schädlichen Worte. Und wir sollten uns stets dabei bewusst sein, dass derjenige, der Gottes Wort nicht glaubt und auch in Teilen schon nicht glaubt, dass der Gott, den Allmächtigen, zum Lügner macht, beziehungsweise allein dadurch schon zum Lügner gemacht hat. Im Besonderen ist aber darüber hinaus die Aussage dieses wunderbaren Verses speziell aller Annahme wert. Und das nicht nur bei anderen, sondern zuallererst bei uns selbst, weil es sich hier um eine gute Botschaft handelt. Und zwar um eine gute Botschaft für uns selbst, sowie für alle anderen, die sie im Glauben erfassen können. Die Welt ist voll von schlechten Nachrichten und manchmal ergötzen wir uns vielleicht gerade an den schlechten Nachrichten. Hier aber haben wir eine gute, ja sogar die beste aller nur möglichen Botschaften und deshalb wollen wir ihr auch die ihr zu Recht zustehende Wertschätzung, Anerkennung und vor allem persönliche Annahme keineswegs verweigern, sondern sie ihr vielmehr gerne und aus ganzem Herzen zuteil werden lassen. Und das auch in den Teilen, die uns vielleicht auf den ersten Blick nicht so schmecken wollen. Diese Botschaft von der Erlösung in Christus Jesus ist eine gute Botschaft, aber sie ist nicht zu gut, um wahr zu sein, denn sie ist glaubwürdig und aller Annahme wert. Und das vor allem deswegen, weil der sie uns gegeben hat, absolut treu und vertrauenswürdig ist. Und weil dem so ist, dürfen, aber auch sollen wir sie mit heiliger Liebe annehmen, wie auch der vorangegangene Vers 14 davon spricht, dass die Gnade Christi in Glaube und Liebe überfließt. Nachdem wir uns nun wirklich genug Gedanken über diesen Vers aus Vers 15 gemacht haben und seine Bedeutung, wollen wir uns nun mit seiner eigentlichen Aussage näher befassen und damit mit dem dritten Teil unseres Verses fortfahren. Dabei ist es vielleicht kein Zufall, dass in diesem Vers entsprechend einem klassisch aufgebauten pyramidalen aristotelesischen Drama die dritte Aussage gerade den Höhe- oder Wendepunkt des gesamten Verses darstellt. Weil ich nun die ersten beiden Aussagen bereits zu einem Punkt zusammengefasst habe, kommen wir nun zu meinem zweiten Punkt, nämlich zu, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist. Christus Jesus ist in die Welt gekommen. So sagt es dieser Teil unseres Predigtverses mit einfachen und ganz leicht verständlichen Worten. Und genauso wie Gott etwa am Anfang der Bibel oder auch zu Beginn des Johannesevangeliums seine Existenz einfach voraussetzt und sie weder erklärt, noch begründet, noch rechtfertigt, genauso wird uns an dieser Stelle das wunderbare und mit dem menschlichen Verstand allenfalls ansatzweise begreifbare Kommen des Gottessohnes in unsere Welt mit wenigen und darüber hinaus klar verständlichen Worten als feststehende und unerschütterliche Tatsache mitgeteilt. Als Tatsache, die keiner näheren Begründung und schon gar keines Beweises bedarf. Gott ist einfach und handelt souverän. Er muss sich in nichts, was er tut oder unterlässt, vor irgendjemandem rechtfertigen. Vielmehr fordert er uns auf, in vollem Sinne zu glauben, was er uns aus freien Stücken und allein aufgrund seiner Gnade von uns geoffenbart hat. Bevor wir uns an dieser Stelle mit der Bedeutung des Namens dessen, der in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, nämlich Christus Jesus, näher befassen, wollen wir zunächst die Worte in die Welt gekommen ein wenig genauer betrachten. Und das mit dem Ziel, schon allein aus dieser Formulierung heraus zu erkennen, dass der, dessen Titel Christus und dessen Name Jesus ist, alles andere als ein gewöhnlicher Mensch, sondern vielmehr ganz Mensch und ganz Gott war und auch weiterhin und in alle Ewigkeit ist. Ein berühmter Künstler, ein genialer Erfinder oder Wissenschaftler oder selbst ein gewaltiger Herrscher. Sie alle können, wenn sie bei klarem Verstand sind, niemals von sich behaupten oder andere über sie behaupten lassen, dass sie in die Welt gekommen seien. Vielmehr sind sie alle Menschen von der Frau geboren und sie leben kurze Zeit und voller Unruhe. Ihr Leben haben sie nicht aus sich selbst heraus, sondern sie verdanken es vielmehr ihren Eltern, die sie in die Welt gesetzt haben. Sie sind geboren worden und nicht aus eigener Kraft oder gar eigenem Entschluss in die Welt gekommen. Mehr noch, viel mehr noch. Sie alle und wir mit ihnen haben ihr Leben letztlich von Gott, dem Schöpfer, erhalten, der doch selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Alles, wirklich alles, was wir Menschen haben, verdanken wir nicht uns selbst, sondern vielmehr Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, und in dem wir leben, weben und sind. Christus Jesus hingegen, an dessen Menschwerdung wir uns heute in großer Dankbarkeit erinnern wollen. Er lebt für immer und hat weder Anfang noch Ende der Tage des Lebens, sodass unser Predigtext mit Fug und Recht davon sprechen kann, dass er bei seiner Geburt in die Welt gekommen und nicht einfach nur geboren ist. Und genau das sagt Jesus Christus auch im Johannesevangelium mehrmals und ausdrücklich von sich selbst. Nämlich, dass er in die Welt gekommen und eben nicht einfach nur geboren ist. Die wohl markanteste Stelle in diesem Zusammenhang ist Johannes 16, 28 und ich will sie uns nun lesen. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Diese sichtbare Welt war also für Christus Jesus weder Ausgangspunkt noch Ziel, wobei Letzteres auch für uns als Gläubige heute gilt. Und das war hinzugefügt, wenn dem so ist, dann muss das auch für unser Leben und die Art und Weise, wie wir es leben, Konsequenzen haben. In Bezug auf unseren Herrn und Heiland kann die Tatsache, dass unsere Erde weder Anfangspunkt noch Ziel dargestellt hat, diese Tatsache nur bedeuten, dass er, der aus eigenem Entschluss auf die Erde gekommen ist und auf durch und durch unerwartete Art und Weise auf unsere Erde gekommen ist, dass er dies aus einem ganz bestimmten Grund und mit einer ganz bestimmten Motivation getan hat. Und genau davon spricht unser Predigtext im weiteren Verlauf. Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, das ist auch Thema in dem ergreifenden ersten Kapitel des Johannesevangeliums, in dem dort von ihm, dem Wort, gesagt wird, dass er kam in sein Eigentum, dass er Fleisch, also Mensch wurde. Weiter wird uns an dieser Stelle auch ganz klar gesagt, dass durch Christus Jesus alles gemacht worden ist und dass er ist der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist und dass er schon im Anfang bei Gott, ja sogar Gott selbst war. Kommen wir nun zu, nein, nicht den Namen dessen, der in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, sondern zu seinem einzigen Namen, der allerdings aus zwei Teilen besteht. Und gerade darauf kommt es an. Zuvor aber sei kurz bemerkt, dass es sich bei Christus Jesus um alles andere als um einen gewöhnlichen Namen handelt, sondern vielmehr um einen völlig einzigartigen und den wunderbarsten aller nur denkbaren Namen. Und um den Namen dessen, der über alle Namen ist. Den Namen, in dem ein Gelähmter von seiner Krankheit geheilt wurde. Und schließlich und vor allem um den Namen, in dem allein wir gerettet werden sollen. Auffällig ist in unserem Predigtext, dass entgegen dem, was uns eher vertraut ist, nicht von Jesus Christus, sondern vielmehr umgedreht von Christus Jesus die Rede ist. Das ist auf jeden Fall kein Zufall, sondern hat vielmehr seine Berechtigung, wie ich gleich noch aufzeigen will. Der Doppelname Jesus Christus macht in aller Kürze deutlich, dass der, der dann in die Welt gekommen ist, Jesus von Nazareth, dass der Gesalbte Gottes, das heißt der lange schon vorher im Alten Testament verheißene Messias ist. Jesus ist die griechisch-lateinische Form des hebräischen Namens Jeshua und bedeutet, der Herr, also Jahwe, ist Rettung. Und schon allein dieser Name macht uns deutlich, warum Christus in die Welt gekommen ist, nämlich um Sünder zu retten. Seinen so überaus bedeutungsvollen menschlichen Namen hat der Sohn Gottes nicht aus eigenem Antrieb seiner Eltern, sondern vielmehr auf Weisung eines Engels erhalten. Wie wir es in Lukas 1,31 und Matthäus 1,21 lesen. Dabei begründet uns die letztgenannte Stelle aus unserer Schriftlesung noch einmal diese Namenswahl, indem sie sagt, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wir merken also schon an diesem kleinen Detail, dass der Vater bei der Menschwerdung seines Sohnes nichts, aber auch gar nichts dem Zufall überlassen, sondern vielmehr alles bis ins Detail vorausgeplant hat und dafür gesorgt hat, dass sein Vorsatz auch in die Tat umgesetzt wurde. Das gilt, nebenbei bemerkt, auch für den Zeitpunkt seiner Ankunft auf der Erde, wie auch für sein absolut unbeschreibliches Erlösungswerk ganz allgemein. Christus ist der Titel des Sohnes Gottes, sozusagen seine Amtsbezeichnung. Das griechische Wort Christos bedeutet der Gesalbte und wird deshalb mit gutem Recht in der Wuppertaler Studienbibel auch mit Messias übersetzt. Priester und Könige wurden in Israel durch eine Salbung mit Öl feierlich in ihr Amt eingesetzt. Die Bezeichnung der Gesalbte wurde zunächst vom König gebraucht. Darüber hinaus schauen die Propheten einen kommenden König aus Davids Geschlecht, einen Gesalbten, der Priester und König in einem alles das erfüllen wird, was Israel von einem wahren Friedenskönig erwartet. So ist der Doppelname Jesus Christus zugleich das kürzeste Bekenntnis der Christenheit. Jesus von Nazareth ist in seiner Person der verheißene Christus bzw. Messias. Das habe ich aus dem Lexikon der Bibel übernommen. Die in unserem Predigtvers vorliegende Reihenfolge Christus Jesus ist uns sicherlich bei weitem nicht so bekannt wie ihre Umkehrung Jesus Christus. Sie ist aber gerade in den neutestamentlichen Briefen recht häufig anzutreffen. Seine Benennung als Jesus Christus macht deutlich, dass Jesus von Nazareth wird, der in 1. Johannes 1,1 als Wort des Lebens bezeichnet wird, das von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was wir mit unseren Händen betastet haben, dass der tatsächlich der lang ersehnte und noch länger verheißene Messias ist. Die in unserem Predigtext vorliegende Umkehrung Christus Jesus, die legt hingegen die Betonung auf den von Gott gesandten Retter und zeigt auf, dass dieser seiner menschlichen Natur nach niemand anders als Jesus von Nazareth, der Adoptivsohn Josefs war. Diese beiden Sichtweisen widersprechen sich absolut nicht, sondern sie ergänzen sich vielmehr, indem sie gerade den Aspekt der Doppelnatur Jesu herausheben, der im jeweiligen Zusammenhang von besonderer Bedeutung ist. Abschließend möchte ich meinen zweiten und wohl auch wichtigsten Punkt heute, nämlich, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, mit zwei Zitaten aus dem sehr wertvollen Andachtsbuch 365 Gute Aussichten von Martin Lloyd-Jones. Wenn wir nicht mit der Person Jesu Christi beginnen, wenn wir keine absolute Klarheit über ihn haben, dann gibt es nichts. Es gibt keine gute Nachricht, es gibt kein Evangelium, es gibt keine Vorbotschaft. Es gibt nichts, was uns aufheitern könnte, es gibt keine Hoffnung. Die christliche Botschaft ist eine Botschaft mit guten Nachrichten über Christus. Daher müssen wir notwendigerweise an diesem Punkt beginnen und bezüglich dieser Sache absolut klar sein. Wie man oft deutlich gemacht hat, ist das Christentum Christus. Alles konzentriert sich auf ihn. Daher müssen wir notwendigerweise mit ihm beginnen. Die ganze Botschaft ist, dass es nur einen Weg zur Gemeinschaft und zum Umgang mit Gott gibt. Nämlich durch den Herrn Jesus Christus. 30. September. Jesus Christus kam in der Welt im Fleische an. Warum spricht Johannes von Jesum Christum im Fleische gekommen? Warum sagte er nicht, dass Jesus oder Christus im Fleische gekommen sei? Ach, das ist äußerst wichtig. Damit betont er ja die Einheit der gesegneten Person Christi. Der Herr Jesus Christus hat zwei Naturen, die göttliche und die menschliche. Und doch ist er nur eine Person. Jesum Christum, eine Person, aber zwei Naturen. Die zwei Naturen in einer Person. Der Herr Jesus Christus hat zwei Naturen, die göttliche und die menschliche. Und doch ist er nur eine Person. 8. November. Kommen wir nun zu meinem dritten Punkt, nämlich zu, um Sünder zu retten. Auch dieser Punkt ist von überragender Bedeutung. Zeigt uns doch auf, warum Gott sich so sehr erniedrigt hat, dass er Mensch wurde, in einem ärmlichen Stall zur Welt kam und sich hat in eine Futterkrippe legen und in Windeln wickeln lassen. Da ich im letzten Punkt im Zusammenhang mit dem Doppelnamen Christus Jesus schon ein wenig auf den Zweck seines Kommens eingegangen bin, will ich diesen Punkt trotz seiner Wichtigkeit nicht allzu ausführlich abhandeln. Diese vier Worte, um Sünder zu retten, erinnern uns direkt an Aussagen Jesu in den Evangelien, indem er selbst die Rettung von Sündern als Grund für sein Kommen in diese Welt angegeben hat. So etwa Lukas 19,10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Matthäus 20,28. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Lösegeldleben zu geben als Lösegeld für viele. Und Johannes 12,47b. Denn ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern damit ich die Welt rette. Das Gericht, das wissen wir, wird bei Jesu zweitem Kommen auf die Erde der Fall sein. Der Sohn Gottes ist also auf unsere Erde gekommen, um Sünder zu retten. Wenn wir bei diesen vier Worten die Betonung auf Sünder legen, dann sollte uns zunächst klar sein, dass er damit keinesfalls Personen meint, die nur ein wenig Hilfe für ein besseres Leben benötigen, sondern vielmehr Menschen, die wirkliche Rettung benötigen, also sich in einem Zustand befinden, aus dem sie sich aus eigener Kraft absolut nicht selbst heraushelfen können. Wie etwa Sklaven, die von ihrem Befreier losgekauft werden müssen, oder aber völlig entkräftete Schiffbrüchige, die nur dadurch gerettet werden können, dass ein Retter oder womöglich sogar eine gesamte Rettungsmannschaft von außen, wenn nicht sogar von oben, kommt und sie aus dem Wasser zieht und in einem sicheren Rettungsboot oder womöglich sogar in einem Rettungshubschrauber birgt und versorgt. Dazu gleich mehr. Zudem macht uns die Aussage, um Sünder zu retten, aber weiterhin noch deutlich, dass der Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist, um diejenigen zu retten, die sich selbst überhaupt erst einmal als Sünder erkennen. Wem diese Aussage überzogen oder als zu weit hergeholt erscheint, der sei auf folgende zwei parallele Aussagen aus den Evangelien verwiesen. Matthäus 9,13b: Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Markus 2,17: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Paulus, der Erfolgapostel, hat sich auf jeden Fall als Sünder gesehen, der Rettung nötig hat. Sonst hätte er unseren Predigtext nicht mit den Worten "von denen ich der Größte bin" geschlossen. Kommen wir nur noch einmal zu dem Aspekt der Rettung von außen zu sprechen, der eng damit zusammenhängt, was die Bibel überhaupt als Sünde und wen sie als Sünder bezeichnet. Sind Sünder etwa nur besonders schlimme Menschen, die Christen und damit Christus selbst verfolgen, die ihre Mitmenschen ermorden oder sich ähnlich schlimmer Vergehen schuldig machen? Die Antwort auf diese Frage ist ein ebenso einfaches wie demütiges, klares Nein. Vielmehr bezeichnet die Bibel vielmehr alle Menschen zu allen Zeiten auf der ganzen Erde als Sünder. Unabhängig davon, ob sie in diesem Moment in feinen Kleidern im Gottesdienst sitzen oder aber wo ganz anderes ihren Rausch ausschlafen. Das sagt uns etwa Römer 3,23 ganz eindeutig. Und Römer 6,23 macht uns darüber hinaus klar deutlich, warum Sünder überhaupt Rettung brauchen. Aber auch, dass die Rettung von Sünde eine Gnadengabe Gottes und sonst nichts ist. Und obwohl diese beiden Verse sicher jedem von uns gut bekannt sind, will ich sie ihrer hohen Bedeutung wegen uns noch einmal zitieren. Römer 3,23: Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Römer 6,23: Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Zum Abschluss dieses Gedankens und falls wir noch Mühe damit haben sollten, uns als hilflose Sünder vor Gott zu sehen, zitiere ich uns noch die Antwort auf die Frage 24, was ist Sünde, des großen Westminster Katechismuses. Sünde ist jeder Mangel an Übereinstimmung mit einem göttlichen Gesetz oder jede Übertretung eines göttlichen Gesetzes, welches dem vernünftigen Geschöpf zur Richtschnur gegeben ist. Dies alles soll uns aber keinesfalls in Verzweiflung führen oder dazu, dass wir meinen, solche Gedanken seien doch in einer Predigt zum zweiten Weihnachtsfeiertag nicht angebracht. Nein, ganz im Gegenteil, sie sollen uns froh machen darüber, dass es Hoffnung gibt für einen jeden von uns. Eben gerade deshalb, weil Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Möglicherweise haben wir bisher ganz andere Gründe für das Kommen Jesu in diese Welt für wichtig gehalten. Dazu möchte ich sagen, dass unser Predigtext natürlich nicht alles wiedergibt oder wiedergeben kann, was Gott sich dabei gedacht hat, als er seinen geliebten Sohn auf unsere auch damals schon total kaputte Erde geschickt hat. Wohl aber hebt er den entscheidenden Aspekt heraus, wie uns auch ein weiteres Zitat aus dem schon vorher genannten Andachtsbuch von Martin Lloyd-Jones deutlich macht, 19. Oktober. Unser Jesus kam nicht nur, um uns eine Offenbarung Gottes zu geben, obwohl dies mit zum Zweck seines Kommens gehört. Genauso ist er nicht nur gekommen, um uns über Gott zu belehren. Er ist nicht nur gekommen, um uns ein Beispiel zu geben, wie wir in dieser Welt leben sollen. Er ist nicht bloß ein Lehrer oder ein moralisches Vorbild. Er ist nicht bloß gekommen, um uns eine Art Bild von der Natur und dem Wesen Gottes zu geben. Christus ist in Wirklichkeit unserer Sünden wegen gekommen, wegen der schrecklichen Notlagenposition der Menschen, wegen dieser ganzen Frage des Gesetzes. Zum Abschluss und dieses dritten Punktes will ich uns sozusagen als Zusammenfassung noch ein Zitat aus der Wuppertaler Studienbibel vorlesen. Dass Christus Sünde erlöst, ist frohe Botschaft, nicht Vorwurf, Anklage, Drohung an die Welt. Dass Sünder gerettet werden müssen durch Gottes Eingreifen in Christus, ist klarstellende Botschaft, denn sie zeigt den verlorenen Zustand der Welt an. Der Mensch kann nur durch Gott zu Gott heimfinden. Christus allein rettet Sünder. Alles kommt darauf an, dass dieser Grund nicht verdeckt, verschoben, verlassen wird. Kommen wir nur noch kurz zu meinem vierten Punkt, nämlich zu, von denen ich der Größte bin. Diese Aussage von Paulus ist keineswegs als Selbstlob zu verstehen. Nein, ganz im Gegenteil, bezeichnet er sich damit als den schlimmsten von allen Sündern. Das im Urtext an dieser Stelle stehende Wort Protos, das eigentlich der Erste heißt, ist an dieser Stelle im örtlichen Sinne gebraucht. Eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang nun unmittelbar stellt, ist die, ob die Aussage des Paulus über sich selbst, der Größte als der Schlimmste aller Sünder zu sein, nur für ihn und nur wegen seiner Vergangenheit gilt, oder ob diese Aussage auch ganz konkret mit mir heute Morgen, der ich hier im Gottesdienst sitze, etwas zu tun hat. Dass sie sich nicht oder zumindest nicht nur auf die Vergangenheit von Paulus bezieht, meine ich der Tatsache entnehmen zu dürfen, dass Paulus nicht davon spricht, dass er der größte Sünder war, sondern vielmehr davon, dass er der größte Sünder ist. Und gleichzeitig davon spricht, dass ihm Erbarmung widerfahren ist. Und aus dem Zusammenhang der gesamten Bibel meine ich auch gerade aufgrund des Gesagten schließen zu dürfen, dass es jedem, wirklich jedem Menschen, also auch mir, gut ansteht, sich im Lichte des Gesetzes und der Gerechtigkeit Gottes unabhängig vom Verhalten anderer Menschen als den allergrößten Sünder zu sehen, der aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit niemals, absolut niemals vor Gott bestehen kann. Und das gilt umso mehr im Lichte von Jakobus 2,10, wo uns ganz klar gesagt wird, dass der, der das gesamte Gesetz hält, sich aber in einem einzigen Gebot verfehlt, dass der das gesamte Gesetz gebrochen hat. Und was kann noch schlimmer sein, als sich am gesamten Gesetz Gottes versündigt zu haben? Die frohe Botschaft des Kommens Christi ist also gerade die, dass er ja nicht gekommen ist, um Gerechte zu berufen, sondern um Sünder zur Buße zu rufen. Und dass er in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ein Test, ob unsere Einschätzung sowohl der Gerechtigkeit Gottes als auch des Verhaltens unseres Nächsten, aber vor allem von uns selbst, ob da unsere Einschätzung richtig ist und ob sie in den Augen Gottes bestehen kann, das kann und muss gerade der sein, dass wir uns fragen, ob wir ehrlichen Herzens über uns denken und gegebenenfalls auch von uns sagen würden, dass wir die größten Sünder sind. Wenn meine Predigt heute Morgen uns von dieser schmerzhaften Erkenntnis zumindest ein wenig mehr überzeugt, uns gleichzeitig aber nicht in Verzweiflung stürzt, sondern uns vielmehr den Heiland groß macht, der in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, dann hat sie durch die Gnade Gottes schon viel bewirken und dazu beitragen können, dass die wahre Bedeutung von Weihnachten wir noch viel besser erfassen, als es vielleicht bisher der Fall gewesen ist. Und wenn sie dazu beiträgt, dass wir aufgrund der Erkenntnis unserer eigenen so großen Sündhaftigkeit barmherziger mit den Fehlern unseres Nächsten umgehen, als das vielleicht bisher der Fall gewesen ist, dann erleichtert das nicht nur ungemein unseren Umgang miteinander, sondern verherrlicht darüber hinaus Gott und seine unfassbare Gnade uns gegenüber. Und für den Fall, dass uns unsere Schuld und Sünde quält, dürfen wir heute der Aufforderung folgen, an den Herrn Jesus Christus zu glauben und im Glauben den Namen des Herrn anrufen. Und das dürfen wir in der festen Gewissheit tun, dass Gott ganz fest zu seinem Versprechen steht und dann uns aufgrund des Verdienstes und des Sühnopfers Christi sowohl von der Schuld der Sünde als auch von ihrer Macht retten wird. Amen.